Gott, so schön bist du, so gut, so treu. Man braucht nicht viele Worte, um Gott die Ehre zu geben. Wir haben uns am letzten Sonntag Gedanken darüber gemacht, dass wir immer wieder mit neuen Krisen überschüttet werden. Eine Krise deckt die andere zu. Klimakrise, dann kommt die Corona-Krise und jetzt Ukraine-Krieg. Wie sollen wir damit umgehen? Wie kann man Frieden im Herzen behalten, wenn nicht das eine, wenn nicht die eine Krise einen beeinträchtigt, dann setzt die andere einem zu. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann aber sein, dass einem all diese Krisen Schwierigkeiten bereiten. Und dass man sich fragt, wie lange soll das noch gehen? Deshalb das Thema Gott ist unsere Zuversicht. Diese Predigt findet statt im Rahmen der Reihe Berufung entdecken. Ein Teil unserer Berufung, Berufung derer, die an Jesus Christus glauben, ist, dass der Glaube uns Kraft schenkt und Zuversicht gehört einfach dazu. Und unsere Berufung als Christen ist eben eine solche Zuversicht, gerade in schwierigen Zeiten auszustrahlen, weiterzugeben. Heute lese ich einen Psalm, den wir schon letzten Sonntag gehört haben, mit so einem wunderbaren Zwischenspiel. Heute statt Zwischenspiel werden wir einfach eine Weile schweigen. Und wir stehen dazu auf. Das ist der Psalm 46. Ich lese heute den Psalm nach der Luther-Übersetzung. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in alle Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für dieses Wort. Und heute gerade für diese Verse aus dem Psalm 46. Herr, und wir bitten dich darum und vertrauen fest daran, dass du uns dieses Wort erschließt, dass du uns durch dein Wort heiligst. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, rede du in unsere Gedanken und Herzen hinein. Und wir danken dir im Voraus durch deinen Sohn Jesus Christus, dass du das tun wirst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Fragen zu diesem Text. Das erste, kann man trotz Schwierigkeiten überhaupt glauben? Geht das? Dann, wo und wie begegnet mir und uns Gott in einer Bedrohung? Und die dritte Frage, wie kann ich mir immer sicher sein, dass Gott da ist? Kann man trotz Schwierigkeiten glauben? Wenn wir diesen Psalm lesen, dann fällt uns ins Auge im Vers 5, nach den ganzen Beschreibungen von Naturkatastrophen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das hört sich schon lustig an. Martin Luther ist der Einzige, der das so, sage ich mal, blumig übersetzt hat. Aber was mir hier gefällt, dass das Wort dennoch hier drin steht. Und dieses Wort dennoch hat in der Bibel auch an anderen Stellen eine ganz wichtige Bedeutung. Denn es bezieht sich immer auf das Vorhergesagte. Hier, Berge stürzen ein, Naturkatastrophen, Kriege, Corona, Klimakrise, Ukraine-Krieg. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Dieses Wort dennoch ist ein Ausdruck des biblischen Glaubens. Überhaupt des Glaubens an Gott. Und es betrifft uns Christen auch. Es bringt zum Ausdruck ein unbedingtes Vertrauen auf Gottes Kraft, auf sein Wort, auf seine Gerechtigkeit und seine Güte. Mit diesem dennoch zeigt der Glaube seine Stärke. Eigentlich, gerade in solchen Schwierigkeiten, beweist sich der Glaube und zeigt seine Widerstandskraft und seine Resilienz, von der wir schon gehört haben. Was ist eigentlich Resilienz? Das kommt von einem lateinischen Wort resiliere und bedeutet psychische, seelische Widerstandskraft. Nicht alle Menschen haben eine solche Resilienz. Und das merken wir gerade in der Corona-Zeit. Welche Menschen zusammenbrechen. Und diese Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Das erklärt so die Wikipedia. Resilienz, etwas sehr Positives. Etwas, was wir uns selbst und anderen wünschen können. Resiliente Menschen können einiges ab. Sie können schwierige Situationen überstehen. Aber kommen wir zurück zu unserem Psalm. Sicherlich gibt es einiges, auch heute, was den Glauben bedroht, auch unseren Glauben. Etwas, was sich unserem Glauben entgegenstellt. Und wir wissen, das ist kein Selbstläufer. Wir wissen auch, dass es Kräfte gibt, von denen die Bibel spricht, und das kommt heute auch noch in der Predigt, die sich Gott entgegenstellen, die uns beeinflussen wollen. Und obwohl das so ist, gibt es dieses Dennoch. Dennoch lässt sich unser Glaube nicht unterkriegen. Dennoch gibt er nicht auf. Wir geben als Gläubige nicht auf, sondern wir versuchen, dank des Glaubens zu kämpfen. Alle Gläubigen sind dazu berufen, einen Kampf zu führen, einen Glaubenskampf. Und bei diesem Kampf brauchen wir eben diese Glaubensresilienz, Widerstandskraft. Und die können wir uns eigentlich so nicht erarbeiten. Wir können uns diese Resilienz, diese Widerstandskraft von Gott nach und nach schenken lassen. Wie das geht, wird es an manchen Stellen auch beschrieben. In der Bibel geht es auch um eine geistliche Kampfführung der Christen. Ein Paradetext dafür ist Epheser 6 von Vers 10 bis 20. Ein kleiner Ausschnitt davon, da ist die Rede von geistlicher Waffenrüstung. Zieh an die Waffen Rüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Gottes Wort macht uns klar, dass ein geistlicher Kampf immer wieder stattfindet. Und bei diesem Kampf geht es nicht so, dass wir nur vom Sieg zu Sieg marschieren, sondern da gibt es auch Niederlagen, da gibt es auch schwere Tage für uns. Und die Bibel macht uns klar, kein Christ, keinem von uns wird die äußere oder innere Not erspart. Kein Christ wird davon bewahrt. Das gehört zum Leben, auch eines Christen. Deshalb ist wichtig, dieses Dennoch, ich bin hier nicht alleine. Mein Gott und mein Glaube an ihn ist immer noch da. Der Glaube hilft uns, dass wir trotz Schwierigkeiten nicht aufgeben. Wie gut ist es, das zu wissen. Und gerade unsere Freunde aus der Ukraine, Dobrydin, haben schwierige Zeiten. Schreckliche Zeiten. Und das zu überstehen, gegen die Gedanken anzukämpfen, das sind unsere Verwandte, Freunde noch geblieben. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert. Wir wissen nicht, was mit unserem Land passiert. Ist ganz, ganz schwierig. Nun ist die Frage, ja, gut, da glauben wir an Gott. Wir glauben an Jesus Christus. Aber wie begegnet uns konkret Gott in der Bedrohung? In diesem Psalm, im gleichen Vers 5 lesen wir, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Damit sich das alles so ein bisschen aufschließt, nehmen wir eine andere Übersetzung, zum Beispiel Neues Leben. Da steht es, da ist die Rede von einem Fluss. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes. Oder eines Stromes Arme erfreuen die Gottesstadt. Einheitsübersetzung. Was ist hier mit diesem Brünnlein oder mit Fluss gemeint? Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die meisten großen Städte an einem Fluss gebaut wurden. Und das ist auch logisch so. Warum? Weil es dort Wasser gibt, hallo, natürlich. Und man braucht Wasser zum Leben. Und deshalb Fluss. In Jerusalem, und das ist das irgendwie Eigenartige, durch Jerusalem fließt kein großer Fluss durch. In Städten, in denen es keine Flüsse gibt, baut man oder gräbt man Brunnen, damit man Wasser hat. Und so war es auch in Jerusalem. Das Wasser sicherte den Stadtbewohnern den Lebensunterhalt. Und darum war es wichtig, Wasser zu haben. In diesem Psalm wird Gott dargestellt wie ein Fluss, wie ein Brunnen, aus dem man schöpfen kann. Er kann das Leben der Stadtbewohner erhalten, ermöglichen. Dort kann man leben. Und solange Gott bei seinem Volk lebte, war die Stadt immer gesichert. Und das ist das, was Martin Luther mit dem Brünnlein übersetzt hat. Und dieses fein lustig bleiben klingt für unsere Ohren sehr komisch. Aber das ist überhaupt nicht im Sinne von witzig gemeint. Nicht so, dass wir, wie wir das heute verstehen. Zu Luthers Zeiten bedeutete lustig, jemand hat Freude, Lust an eine Sache, der sich derjenige auch mit Hingabe geben konnte. Es geht also darum, Lebenslust und Lebensfreude zu verspüren. Und der Psalmbeter sagt in diesem Sinne, dennoch soll die Stadt Gottes Lust am Leben erhalten. Also die Menschen, die in dieser Stadt leben, sollen trotz dieser Bedrohung Lust am Leben, Freude am Leben erhalten. Und mit der Stadt Gottes ist hier zuerst die Stadt Jerusalem gemeint, dann im weiteren Sinne das gesamte erwählte Volk Gottes und im Neuen Testament, das ist die Gemeinde Jesu. Die christliche Gemeinde soll ihre Lust, ihre Freude am Leben nicht verlieren, weil Gott da ist, auch angesichts der großen Nöten. Und für den Psalmist entwickeln sich diese großen Nöte fast zu einem apokalyptischen Szenario. Haben wir davon gehört im Vers 3. Wenn gleich die ganze Welt unterginge. Ja, den Eindruck haben wir auch. Apokalyptisch. Und vielleicht sind das die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate dieser Welt. Und dennoch sollte die Gemeinde Gottes ihre Freude am Leben nicht verlieren bis zum letzten Tag. Hier wird dieser Psalm auf einmal sehr aktuell. Und wir kennen alle die Angst vor der Zukunft. Viele junge Menschen, die im Gebäralter sind, sage ich mal, machen sich Gedanken, sollen wir noch Kinder in diese Welt setzen oder nicht? Was für Zukunft haben sie noch? Wenn man aber Gott vertraut, tut man es und behält die Freude am Leben. Diese Angst vor der Zukunft wird zum Teil dadurch geschürt, dass man so ein Weltuntergangsszenario beschreibt und damit Angst oder Panik schürt. Davon brauchen wir uns als Christen gar nicht anstecken zu lassen, auch wenn man dabei auch diverse Bibelstellen benutzt und versucht damit zu beweisen, wir brauchen gar keine großen Einkäufe mehr zu machen, wir brauchen überhaupt nicht mehr zu planen, das geht jetzt bald zu Ende. Das weiß nur Jesus Christus, wann es zu Ende geht. Und das, auch wenn man den christlichen Kirchen düstere Zukunft voraussagt, trotzdem können und sollen wir als Christen ein lebendiger Beweis dafür sein, dass wir als Gemeinde Jesu einen furchtlosen Glauben haben. Und gerade eine solche Resilienz des Glaubens bewirkt in uns eine solche trotzige Freude am Leben. Und dennoch, und trotzdem bleibe ich hier, lebe ich und ich tue das Beste an den Stellen des Lebens, wo ich gestellt bin. Und ich mache alles, alle Bereiche meines Lebens zu einer Art Lebensgottesdienst. Worauf gründet sich diese verwegene Zuversicht? Unser Psalm gibt hier auch eine Antwort. Gott selbst ist in der Gemeinde gegenwärtig. Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Gott ist bei ihr drinnen, steht hier. Darum, weil Gott gegenwärtig ist, behält das Volk Gottes dieses Vertrauen und diese Lust am Leben. Er ist da. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. So ist es. Und er ist überall gegenwärtig, aber besonders in der Gemeinde Jesu. Wenn wir uns im Namen Jesu versammeln, und das ist ein Geheimnis. Die Bedrohte, die Angegriffene, manchmal eingeschüchterte Gemeinde Gottes ist ein Ort, wo Gott sich zeigt. Die Gemeinde Jesu ist nicht weniger als ein Tempel des Heiligen Geistes. Diese Gemeinde ist nicht weniger wie eine Schafsherde, die der gute Hirte Jesus Christus anführt. Die Gemeinde Jesu ist nicht weniger als ein Leib Christi und wir sind seine Glieder. Die Gemeinde Jesu ist nicht weniger als ein Bau, eine Baustelle Gottes, Da sind wir lebendige Steine bei diesem Bau. Christus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Und wir sehen hier bei allen diesen Vergleichen, da besteht immer eine Verbindung. Wir sind Teil der Gemeinde Gottes. Aber derjenige, der uns leitet, ist Jesus Christus selbst. Und das ist das, was wir als Gemeinde der Welt anbieten können. Die Gemeinde als ein Ort Gottes Gegenwart. Und das hat eine große Bedeutung. Wir sind eine Gemeinde Jesu. Und hier ist Gott anzutreffen. Bei uns kann man Gott begegnen. Auch hier vor Ort, in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bremerhaven. Wir begegnen Gott in der Gemeinde Jesu. Wir begegnen ihm hier bei uns, selbst in Nöten und Schwierigkeiten. Ja, wie kann man immer sich sicher sein, dass Gott da ist? Gott ist immer in seiner Gemeinde. Diese Zusagen finden wir in der Bibel. Allerdings müssen wir ständig darum ringen und kämpfen, dass diese Gewissheit bei uns auch bleibt. Warum? Es gibt Menschen, es gibt auch Mächte, die versuchen uns das auszureden, dass wir da Zweifel bekommen. Und gerade die Verantwortlichen der Gemeinden, ihre Pastoren, Ältesten und Leitungen, die sind da besonders angefochten. Denn wie schnell blickt man nur darauf, wie es in der Gemeinde menschelt? Und das tut es wirklich. Da fragt man sich manchmal, hallo, muss es sein? Können wir uns nicht auf das Wesentliche konzentrieren? Müssen wir uns wegen Bagatellen manchmal in die Wolle kriegen? Und wenn man sowas sieht, dann denkt man schon, wie wenig Ausstrahlungskraft manche von uns Christen haben. Und das passiert auch uns persönlich, dass wir uns dabei ertappen, wie matt bin ich denn? Was für ein Licht bin ich? Oder sollte ich eigentlich sein? Vielleicht bin ich das Gegenteil davon. Und das stimmt ja auch. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes in dieser Stadt Gottes, in der Gemeinde Jesu, Wohnung genommen hat, dann kann man diese Herrlichkeit nicht ausblenden. Auch wenn wir uns wie die Letzten in einer Gemeinde benehmen. Ja, wenn man das hört, wie es dem so ist, dass dieser göttliche und menschliche Faktor oft aneinander geraten und dieses Menschliche oft Oberhand gewinnt, da kann man sich fragen und überlegen, dann gebe ich auf. Sollen wir resignieren als Verantwortliche und überhaupt als Gemeinde? Oder soll man sagen, okay, dann krempeln wir die Ärmel hoch und bauen eine Gemeinde nach unseren Vorstellungen. Wir setzen das schon durch. Wir kriegen unsere Mehrheiten. Ja, ich kann nur sagen, beides ist falsch. Beides ist ein Irrweg. Das Resignieren, aber auch die Gemeinde zu bauen nach eigenen Vorstellungen. Denn Jesus ist der Herr der Gemeinde und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er hat uns erwählt. Das ist seine Gemeinde. Gemeinde als Wohnung des lebendigen Gottes. Auch wenn es menschelt, wohnt Gott trotzdem darin. Und da müssen wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern. Hallo, das ist die Wohnung Gottes. Wir sind doch Tempel des Heiligen Geistes. Und manchmal hat das eine heilsame Wirkung, auch wenn eine Beule hinterher bleibt. Meine Lieben, ein brennendes Herz für Gott und für die Gemeinde kann man nur behalten, wenn man sie als Gottes Wohnung sieht und anerkennt. Gott ist hier. Es ist ein Geheimnis. Geheimnis des Glaubens. Menschen, die an Jesus Christus nicht glauben, werden das nie so sehen. Manche wollen vielleicht ihm widersprechen und sagen, na gut, aber das ist doch anders. Gott kann doch auch woanders sein, nicht nur in der Gemeinde. Ja, Gott kann man überall antreffen. In der Weltgeschichte, in der Natur, zu Hause, man kann ihn überall antreffen. Er kann dort auch gegenwärtig sein, das sicher. Aber wir begegnen ihm persönlich nur dort, wo er das will. Wir strecken uns nach ihm aus. Aber seine Gegenwart, dass wir diese Gegenwart im Glauben erfahren, hängt von ihm ab. Und ein besonderer Ort seiner Gegenwart ist die Gemeinde. Das dürfen wir nie vergessen. Auch wenn wir zu Hause beten, auch wenn wir zu Hause lesen, Gott ist immer dort, wo seine Gemeinde ist. Und das gibt uns auch Antrieb in schwierigen Zeiten. Wo zwei und drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich will euch heute keine falsche Sicherheit predigen, aber die Bibel beschreibt uns das so. Wir legen die Hände nicht in den Schoß und sagen, naja, warten wir ab, was passiert, sondern wir strecken diese Hände nach Gott aus. Und seine Zusagen geben uns Gewissheit. Und Gewissheit ist was anderes als Sicherheit. Auch wenn wir äußere Sicherheit nicht haben, können wir innere Gewissheit haben, dass Gott uns in diesen Zeiten begegnet und dass er uns durchträgt. Diese Gewissheit ist entscheidend. Ja, wenn wir diese Gewissheit haben, dann haben wir auch Widerstandskraft. Da können wir auch dem was entgegensetzen und können wir damit fertig werden. Wenn wir als Christen, als christliche Gemeinde mit Gott leben wollen, voll Zuversicht, dann bedeutet es für uns, wir strecken uns nach ihm. Er wird uns durch seinen Heiligen Geist in unsere Segel Wind geben. Antrieb, das hilft uns, diese täglichen Schwierigkeiten zu überwinden. Und ich wünsche uns, dass es auch passiert. Und falls wir daran zweifeln sollen, ist er immer da? Ja, er ist immer da. Er hat seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gesagt, im Matthäusevangelium 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist er auch. Er ist immer bei uns. Der Glaube hilft uns also, dass wir trotz Nöte und trotz Schwierigkeiten nicht aufgeben. Selbst in bedrohter Lage begegnen wir unserem Gott. Und Gott ist immer in seiner Gemeinde. Das sagt er uns zu. Das ist die Glaubensresilienz. Resilienz, das so zu sehen. Und das ist der Gott unserer Zuversicht. Und wir wollen daran festhalten. Ich möchte kurz beten und anschließend stehen wir auf zu einem Lied. Oder steht gleich auf. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und du hast uns vielleicht beschämt, wie dünn unser Glaube ist, wie oft zweifeln wir? Wie oft kommen wir in Schwierigkeiten angesichts dessen, was uns zu Hause, auf der Arbeitsstelle, um uns herum in der Weltgeschichte begegnet? Ja, aber wir wollen, Herr, an dich glauben. Hilf uns bitte dabei. Schenke, dass dein Heiliger Geist wirklich unserem Glauben Antrieb schenkt, jeden Tag aufs Neue. In Jesu Namen. Amen.